Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Es ist Herbstzeit und Herbstzeit ist ja Pflanzzeit. Pflanzzeit für Stauden oder für Gehölze. Und ich denke da bei den Gehölzen in erster Linie immer an die Obstbäume. Und bevor ich zum Beispiel jetzt einen Apfelbaum pflanzen möchte, muss ich ja erstmal wissen, welche Sorte für mich in Frage kommt. Und mir geht es nämlich auch so, ich möchte auch gerne dieses Jahr noch einen Apfelbaum pflanzen. Und dazu habe ich mir unsere Apfelexpertin eingeladen, die Silvia Metzner. Hallo Silvia.
Hallo Anja.
Schön, dass du wieder da bist.
Die
Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja jetzt schon und wissen ja, dass du da ganz fit in dieser Thematik bist. Du bist aus dem Referat Obst, Gemüse und Weinbau. Und ich bin Anja Seliger und eben diesmal im Gespräch mit Silvia Metzner. So, Silvia, mal so als kleinen Einstieg, wenn ich mir eben einen Apfelbaum zulegen möchte, was muss ich denn da beachten hinsichtlich Standort oder dann eben auch hinsichtlich Sortenwahl?
Da muss man auf einiges achten. Der Baum braucht einen sonnigen Platz und das deswegen, weil er das Sonnenlicht für die Blütenbildung benötigt. Und auch nur Früchte, die in der Sonne hängen, können dann eben schön gefärbt sein und auch genügend Inhaltsstoffe wie zum Beispiel auch Zucker einlagern. Dann ist es ganz wichtig, dass wir den Baum nicht unbedingt in ein Frostloch schützen. Und windige Lagen verträgt so ein Apfelbaum natürlich auch nicht so besonders gut. Außerdem hat ein Baum nichts auf Flächen zu suchen, die einer gewissen Staunässe ausgesetzt sind. Das heißt, es sind Flächen, wo eben das Wasser nur sehr langsam verdunsten oder halt auch abfließen kann. Und man sollte auch darauf achten, dass man einen neuen Baum nicht an die Stelle eines alten Baumes setzt, den man vielleicht auch mal gerodet hat oder der vielleicht mal einem Sturm zum Opfer gefallen ist. Hier haben wir das Phänomen der Bodenmüdigkeit. Mhm. Und das heißt, dass ein Baum während seiner Vegetationszeit dann auch irgendwoher ein gewisses Pilzgeflecht im Boden ausbildet. Und dieses Pilzgeflecht schadet nicht dem alten Baum, aber dann dem neuen Baum, der wieder auf die gleiche Stelle gepflanzt wird. Das heißt, unser neuer Baum würde dann sehr, sehr wenig wachsen und er würde dann auch nur weitaus kleinere Früchte ausbilden können. Und deswegen sollte man den Baum wenigstens 1,5 Meter von der alten Pflanzstelle entfernt pflanzen. Kommen wir dann zur Sortenwahl. Und hier würde ich vor allem auf wirklich robuste Sorten zurückgreifen, die unempfindlich gegen diese Hauptkrankheit Apfelschorf sind. Als Faustregel könnte man da sagen, keine Supermarktsorten, wie zum Beispiel Gala, Jonagold, Bräbern, Fuji. Und man sollte sich natürlich fragen, was will ich denn für Äpfel? Wann will ich die ernten und will ich die zum Beispiel gleich vom Baum wegessen? Oder will ich die vielleicht auch ein bisschen aufheben? Und bei ersterem kann man natürlich Sorten auswählen, die eigentlich eher zeitig reifen. Diese zeitig reifenden Sorten schmecken dann auch schon sehr gut zum Zeitpunkt der Ernte. Und wenn wir jetzt Sorten mit späterer Reife haben, die so ab der zweiten Septemberhälfte reifen, dann pflückt man die eigentlich eher halbreif, würde ich jetzt mal sagen. Denn diese Sorten bilden dann eigentlich erst nach einer gewissen Lagerung ihr optimales Aroma aus. Und natürlich muss man sich auch überlegen, was mag man denn eigentlich für Äpfel? Mag man eher süßere oder mag man eher saurere? Und die saureren kann man ja zum Beispiel dann auch noch gut zur Verarbeitung verwenden. Dafür würde ich auch nicht unbedingt süß schmeckende Sorten verwenden.
Also eben auch nicht vielleicht nur an sich denken, sondern auch die Familie, ne? Was möchte der Mann, was möchten die Kinder vielleicht?
Ja, durchaus, das sollte man dann auch miteinander abstimmen,
genau,
natürlich.
Dass alle Freude dran haben an dem Apfel, an der Apfelsorte, ne? Aber wie ist denn das? Gibt es eigentlich für jede Art von Garten den passenden Apfelbaum? Kann ich zum Beispiel auch einen Apfelbaum in Balkon, in der Kasten vielleicht nicht, aber einen Kübel auf dem Balkon pflanzen?
Ich spreche jetzt erstmal für den Garten und da gibt es auch wirklich für jede Gartengröße den passenden Baum. Man muss sich natürlich vor allem auch erstmal überlegen, wo steht der Baum? Und wenn ich den Baum pflanze und ich habe vielleicht auch andere Gehölze in meinen Garten dazu gepflanzt, muss man sich vor Augen halten, wie hoch wird denn vielleicht der Haselnussstrauch, der da ganz in der Nähe steht. Und das heißt natürlich dann, dass man den Baum eben halt auch nicht zu nah an irgendein anderes Gehölz pflanzt, sondern dass man da schon im Vornherein die zukünftige Schattenwirkung mit einkalkuliert. Ansonsten kann man sagen, Für einen kleineren Garten haben wir zum Beispiel die schlanke Spindel, die ungefähr 3 Meter hoch wird. Und da sollte man dann Bäume auf einer schwach wachsenden Unterlage verwenden. Da ist das Beispiel zum Beispiel M26. Und so ist der Garten vielleicht etwas größer, kann der Baum auch etwas größer werden, wenn gewünscht. Dafür gibt es dann die sogenannten Halbstämme und Hochstämme auf dann etwas stärker wachsenden Unterlagen.
Gerade wenn man an so Streuobstwiesen und so denkt, ne?
Genau, richtig. Also so ein Halbstamm wird ungefähr 4,5 Meter hoch und ein Hochstamm beginnt dann eigentlich erst, wenn er jetzt wirklich eine schöne Krone gebildet hat, bei einer Höhe von ungefähr 5 Metern. Jetzt komme ich nochmal zum Balkon. Also ich weiß, dass da auch im Internet Verschiedenes angeboten wird für den Balkon. Persönlich bin ich da eher skeptisch. Also okay. Der Apfel ist dann der Sonne ausgesetzt, der ist stärkerem Wind ausgesetzt, der Kübel trocknet schneller aus und da muss man wirklich hinterher sein mit dem Gießen. Und wenn man das nicht schafft oder das vielleicht auch der Nachbar nicht schafft, wenn man im Urlaub ist, hat der Baum dann eben auch sehr viel Stress, ist krankheitsanfälliger. Also wenn du mich jetzt so fragst, ich würde es eher nicht machen.
Also gerade so Südbalkon, diese Extremlagen, genau. Also da ist wirklich Vorsicht geraten. Ne?
Ja, so ist es.
Weil du schon mir das Stichwort gegeben hast, so Spätfrost. Wir hatten ja dieses Jahr diese Spätfrostnächte, wo wirklich ein Großteil der Apfelblüten zerstört wurde. Also nicht nur Apfelblüten, sondern auch überhaupt bei den Obstblüten. Und ist es da ratsam, eher spätblühende Sorten zu wählen, die erst nach diesem Spätfrost blühen würden?
Ja, unser Klima verändert sich ja. Und ich denke mal, also ich hoffe das eigentlich sehr, dass dieses Spätfrostereignis ein Ereignis ist, was wir alle nur ein einziges Mal erleben mussten. Und im Zuge meiner Arbeit habe ich aber beobachtet, dass durch diesen so schnellen und auch manchmal sehr heftigen Frühjahrsbeginn die Apfelblüte eigentlich nur noch sehr konzentriert ist. Wir haben nicht mehr so große Abstände zwischen der Hauptblüte bei den einzelnen Sorten. Und ich würde jetzt nicht mehr danach gehen, wann eine Sorte blüht. Auch das variiert im Laufe der Jahre.
Gut, also kann man das halt schlecht beeinflussen. So, man hört ja immer wieder, alte Sorten sind besser, alte historische Sorten. Was würdest du dazu sagen, also deine Meinung als Apfelexpertin?
Sie sind auch wirklich durchaus erhaltenswert. Und schon allein deswegen, weil sie ja ein Teil von unserer Geschichte und ein Teil von unserer Kultur sind. Und Streuobstbäume irgendwo in der Kulturlandschaft sind auch wirklich was Schönes und auch was sehr Besonderes. Mhm. Und wir müssen da auch gar nicht über den ökologischen Nutzen reden. Den hat, denke ich mal, jeder von uns vor Augen. Halt. Und viele alte Apfelsorten sind ja teilweise auch robust und dann auch ihrem speziellen Standort im Makroklima dann durchaus auch angepasst. Und hinzu kommt, dass alte Sorten eigentlich eher folgernd reifen als neuere Sorten. Also das heißt, wir können dann auch, wenn wir jetzt so einen großen Hochstamm haben, eigentlich auch immer mal was wegernten, entweder verarbeiten oder aufheben und dann ernten wir 1-2 Wochen später nochmal und eventuell dann auch nochmal ein drittes Mal. Und ich denke mal, also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, dass wirklich auch jede Sorte ihre Liebhaber hat und auch ihre Gegner hat. Und für mein Empfinden gibt es da durchaus auch viele neuere, modernere Sorten, die auch ausgezeichnet schmecken. Also da sagt man ja eher mehr so den alten Sorten nach, dass die aromatischer sind und wohlschmeckender sind als die ganzen neuen Sorten. Wenn wir uns da so ein Gala vielleicht vor Augen halten, kann das durchaus stimmen. Ansonsten denke ich mal, ist das eigentlich eher nach meinem Empfinden nicht so. Und alte Sorten sind auch nicht unbedingt gesünder und vitaminreicher als neuere Sorten. Also hier ist es wichtig, dass man den Apfel dann eigentlich möglichst bald isst, weil dann eben halt bei längerer Lagerdauer die Vitamine auch im Warmen dann eben halt auch aus der Frucht verschwinden.
Okay, aber kannst du trotzdem ein paar alte Sorten empfehlen?
Ja, na klar. Also, aber ich gehe jetzt wirklich nur von mir aus. Und ich habe mal vor etlichen Jahren verschiedene in der Genbank Obst bei uns auf dem gleichen Standort gesehen, wo mir die Bäume angenehm aufgefallen sind. Mhm. Also auch deswegen, weil sie wenig krankheitsanfällig waren und weil die Sorten dann durchaus auch einigermaßen passabel geschmeckt haben. Ja, hier möchte ich als Beispiel zum Beispiel als Sorte mit zeitigerer Reife den Dülmener Rosenapfel nennen. Und beim Spazierengehen bei mir in der Nähe zu Hause gibt es so manchmal Bäume, also an denen die rote Sternrinette hängt. Mhm. Und das ist auch eine besondere, sehr hübsche Sorte, relativ robust, auch vielseitig verwendbar und als Besonderheit hat sie auch so leicht rosa Fruchtfleisch. Ja, aus unseren Gärten ist der Boskop auch nicht wegzudenken. Das ist eigentlich die bekannteste Sorte, die auch noch jeder kennt. Durchaus hat ja auch ein sehr, sehr breites Verwendungsspektrum. Und mir persönlich schmeckt bei den alten Sorten eben auch noch die Sorte Berlepsch recht gut, der eigentlich auch noch meines Wissens nach verhältnismäßig robust ist.
Kommen wir jetzt zu den neuen Sorten und wenn du da uns einfach ein paar Empfehlungen an die Hand geben kannst.
Ja, hätte ich auch vier Beispiele für auch wirklich schorfresistente, robuste Sorten. Das eine ist zum Beispiel die rot gefärbte Sorte Ladina, die kommt aus der Schweiz, reift so ungefähr im September und ist unempfindlich gegen Schorf und auch unempfindlich gegen Feuerbrand. Hier ist das Besondere, dass die, wenn sie reif ist, so ein bisschen nach Litschi schmeckt.
Mm, das klingt auch gut.
Dann haben wir als recht bekannte Sorte den Topaz, der ja auch schon auch gerade in Ökosupermärkten manchmal zu finden ist. Und er ist ja eher säuerlich süß, durchaus auch aromatisch und für mein Empfinden wirklich auch vielseitig verwendbar. Und Topaz hat für mein Empfinden die Besonderheit, dass er selbst auch dann noch saftig ist, wenn er mürbe ist. Und das ist bei den anderen Sorten sonst nicht der Fall. Dann haben wir noch eine gelb gefärbte Sorte Sirius aus Tschechien, wie der Topaz. Die ist eigentlich eher so harmonisch, süß-säuerlich, ist verhältnismäßig windfest und kann demzufolge auch länger am Baum hängen bleiben. Und eine weitere positive Eigenschaft ist die Tatsache, dass diese Sorte allergikerfreundlich ist. Also unter Umständen wird sie von Apfelallergikern dann auch wirklich gut vertragen. Eine meiner Favoritensorten ist die Neuzüchtung Pia 41. Das ist ein grün-gelber, ebenfalls schorfresistenter Apfel. Der ist süß mit auch etwas Säure, schmeckt dadurch doch aromatisch und sich wirklich auch ausgezeichnet lagern lässt.
Okay, aber man sieht ja jetzt manchmal auch so Apfelsorten, die so rotfleischig sind. Hast du da noch eine Empfehlung für uns?
Ja, da gibt es Bayer Marisa, die gibt es auch schon im Handel. Und das Fruchtfleisch von der Sorte ist wirklich richtig intensiv rot. Aber hier muss man wissen, dass dieser Apfel noch saurer ist als ein Boskop.
Ah, okay.
Also der ist jetzt wirklich nicht mehr für jeden irgendwas. Und dadurch, dass diese Sorte rotfleischig ist, bildet sie sehr kräftig rosa gefärbte Blüten aus. Und das ist natürlich auch gerade im Frühling ein sehr schöner Anblick.
Schöner Zierwert, ne?
Ja,
aber
genau.
Stimmt, ich hatte auch mal so einen rotfleischigen Apfel auf einer Gartenschau gekostet und der war echt sauer. Das war der wahrscheinlich.
Ja, vielleicht oder auch einer von anderen. Das ist eher selten, dass rotfleischige Äpfel süß sind. Und wenn ja, dann haben sie dann oftmals auch andere Probleme. Aber ich kann noch einen süßen rotfleischigen Apfel nennen,
ja,
den es aber nur im Handel gibt. Der ist nicht für Hobbygärtner erhältlich.
Okay.
Ist Allergiker geeignet.
Hm.
Und zwar ist das die Sorte R201.
Das muss ich erstmal merken.
Star Wars. Ja. Oder auch Markenname Kissabel Rouge. Also findet man in gut sortierten Geschäften.
Okay.
Und da lohnt es sich auch, diesen Apfel zu kaufen und dann zu essen.
Genau, jetzt hattest du es auch schon erwähnt mit dieser Allergikerfreundlichkeit. Du bist wahrscheinlich keine Apfelallergikerin, oder?
Nee, zum Glück nicht.
So wie du das alles testest, das klingt, als könntest du das wirklich auch alles vertragen. Bei mir ist das Problem, ich habe eine Apfelallergie, also eine leichte. Und du hast ja schon den Sirius genannt, aber hast du noch so ein paar Empfehlungen an Sorten?
Ja, jetzt vielleicht eher weniger für den Garten. Das muss man auch immer mal irgendwo an sich selber testen. Aber ich weiß, dass es im Ökohandel zum Beispiel auch die Sorte Santana gibt. Und auch die ist allergikerfreundlich.
Okay.
Oder aber in Betrieben mit direkter Vermarktung gibt es mitunter Welland zu kaufen. Und auch der ist allergikerfreundlich. Ansonsten mein Tipp für Allergiker, die Äpfel eher im Herbst essen als im Frühling. Das deswegen, weil man als Allergiker ja eine sogenannte Kreuzallergie hat. Und das heißt, man reagiert dann eben auch empfindlich auf Birkenpollen und auf Haselnusspollen. Und die sind im Herbst natürlich viel weniger in der Luft, sodass der Verzehr von Äpfeln dann eben halt auch nicht so die starke Reaktion hervorruft, als wenn es jetzt im Frühjahr der Fall ist.
Ja, ein guter Tipp, ja.
Ja, ansonsten kann man als Allergiker, wenn man jetzt sagt, man will den Apfel ohne Schale essen, den Apfel mit Schale kurz reiben, stehen lassen und unter dem Lichteinfall zerfallen die Eiweißstoffe, die die Allergien hervorrufen. Und dann hat man eben halt auch noch alle Inhaltsstoffe, die Antioxidantien unter der Schale, dann eben auch noch in geriebener Form. Und es ist auch so, dass man auch jedes Jahr unter Umständen anders auf die gleiche Sorte reagiert.
Das habe ich auch schon festgestellt.
Immer wieder neu probieren.
Ja, also nicht locker lassen.
Ja, so ist es.
Genau. Und du hattest vor uns, als wir das Thema Balkon und Apfelbäume hatten, hattest du was von Befruchtungspartnern erzählt. Kannst du dazu nochmal zwei Worte verlieren, wie das mit der Befruchtung funktioniert?
Ja, also der Apfelbaum bestäubt sich nicht selbst. Wir brauchen da wenigstens einen zweiten Baum in der Nähe, zum Beispiel beim Nachbarn. Aber also ich denke mal, bis 200 Meter Entfernung ist das dann alles okay. Und in der Regel besitzen unsere Äpfel einen doppelten Chromosomensatz. Das heißt, sie sind diploid und brauchen nur einen Baum irgendwo in der Nachbarschaft. Mhm. Eine Ausnahme bildet hier der Boskop. Der ist triploid und braucht demzufolge noch einen zweiten Baum in der Nachbarschaft. Und falls dann eben halt in der näheren Umgebung nur ein Apfelbaum vorhanden ist und man doch gerne einen Boskop haben möchte, dann sollte man sicherheitshalber noch einen zweiten Befruchterbaum in den Garten pflanzen.
Also wirklich dann unterschiedliche Sorten.
Genau, unterschiedliche Sorten. Das ist ganz wichtig.
Ja. Gut, und du hast jetzt so viel über die Sorten erzählt. Wo bekomme ich die denn eigentlich her? Also die historischen und auch die neueren Sorten.
Ich fange mal bei den neueren Sorten an. Die gibt es auch schon in etlichen Baumschulen. Und wenn man jetzt in der Umgebung bei der Baumschule oder beim Gärtner seines Vertrauens nichts findet, kann man die Sorte durchaus auch googeln. Und über den Versandhandel geht da auch so einiges. Einige Baumschulen führen auch alte Sorten. Und falls jetzt die gewünschte alte Sorte nicht erhältlich ist, kann man zum Beispiel bei uns Genbank Obst googeln, dann ist man auf der Website von der Genbank. Dort sind ganz viele alte Sorten beschrieben. Und die Genbank gibt auch Hinweise auf Partner, die diese Sorten ebenfalls auch haben und unter Umständen Reiser abgeben.
Ah, okay.
Bei uns ganz in der Nähe gibt es die Oberlausitz-Stiftung. Mhm. Und diese Stiftung hat sich ja den Erhalt der sächsischen Obstsorten als Ziel gesetzt. Und soweit ich weiß, geben die auch Reiser ab.
Liebe Silvia, vielen Dank für deine wertvollen Informationen.
Danke. Gern geschehen.
Zur Sortenauswahl bei Apfelbäumen. Du schreibst uns auch wieder einen kleinen Gartentipp zusammen.
Natürlich, mache ich.
Kurz und bündig, ne, wie wir es gewohnt sind. Und diesen Gartentipp, den stellen wir wieder auf die Seite der Sächsischen Gartenakademie, www.gartenakademie.sachsen.de. Und jetzt wünschen wir Ihnen erstmal viel Spaß beim Finden Ihrer persönlichen Apfelsorte, also des Apfelbaumes. Und bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.